Und da ist relativ offensichtlich, dass auch hier die Gefahr für die Gesellschaft von Seiten des Rechtsextremismus viel, viel größer ist als von allen anderen Extremismen.
Wie ist es auch mit Bildung und Aufklärung?
Da müssen wirklich so interaktive Workshop-Formate, die dann auch irgendwie auf Emotionen und Ängste eingehen, weil Radikalisierung eben vor allem emotional stattfindet und nicht auf so einer pragmatischen Faktenebene. Es gibt ein Modell, also es ist ein Treppenhausmodell, Staircase-Modell mit 12 Stufen. Und er hat das ein bisschen geschrieben wie so ein Hochhaus sozusagen. Dann diese 12 Stufen der Radikalisierung. Wenn man oben ankommt, ist man dann irgendwie Terrorist oder so, ganz vereinfacht ausgedrückt. Das Problem ist aber, dass in den Radikalisierungsverläufen die Leute auch den Fahrstuhl nehmen können. Ich kann auch von der ersten Etage in die 8. fahren, von der 8. wieder in die 3. und von der 3. dann ganz aufs Dach.
Herzlich willkommen und danke fürs Einschalten. Ihr hört die neue Ungewissheit, der Podcast für demokratiegefährdende Phänomene in der Gegenwart. Mein heutiger Gast hat seit Oktober 2020 eine Professur für soziale Arbeit an der Internationalen Hochschule am Zentrum für Radikalisierungsforschung inne. Sein Forschungs- und Arbeitsschwerpunkt ist das Thema Radikalisierung und Prävention, in dem er unter anderem promovierte, und zwar zur Rolle islamischer und migrantischer Vereine in der Extremismusprävention. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Podcast und freue mich auf die heutigen Eindrücke, Professor Jens Ostwald.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Herr Ostwald, was versteht man in der Wissenschaft unter Radikalisierung?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten im Endeffekt. Die Radikalisierungsforschung hat tatsächlich eine relativ lange Tradition. Und interessanterweise gibt es eigentlich nicht so richtig eine Definition von Radikalisierung. Also wenn wir uns anschauen, wie unterschiedliche WissenschaftlerInnen auf das Phänomen gucken, dann können wir wirklich sehr, sehr viele Definitionen heranziehen. Das ist gar nicht so einfach. Was man, glaube ich, zunächst sagen kann, so grundsätzlich ist Radikalisierung ein Prozess von eine Form von Radikalisierung, das heißt zu einem gewissen Endpunkt möglicherweise. Manche sagen, am Ende einer Radikalisierung steht zum Beispiel Extremismus, eine Extremistin, ein Extremist beispielsweise. Das trifft natürlich jetzt im politischen Kontext und religiös-ideologischen Kontext manchmal zu, manchmal vielleicht auch nicht. Das ist so ein bisschen die Frage. Also man kann sagen, Radikalisierung ist ein Prozess und es geht dabei um zumeist die Umgestaltung von Gesellschaft auf irgendeine Art und Weise. Also ich habe ein Ziel, ich nehme vielleicht einen Missstand wahr und möchte diesen Missstand bekämpfen, sage ich mal, und möchte das mit Radikalen, und da sind wir wieder so ein bisschen beim Problem, man definiert dann den Begriff mit dem eigenen Begriff, mit Mitteln tun, die irgendwie das Problem an der Wurzel packen, sozusagen. Also tatsächlich, die man sagt, okay, jetzt müssen wir da mal richtig auf den Tisch hauen und irgendwas tun, gesellschaftlich gesehen. Also das heißt, wir haben es eigentlich mit einem Phänomen zu tun, was schwer zu definieren ist, und grundsätzlich halt zu sagen, naja, Radikalisierung versucht, Gesellschaft zu verändern, oder Akteure und Akteure, die sich radikalisieren, versuchen, Gesellschaft auf irgendeine Art und Weise ganz grundlegend zu verändern. Und die Frage ist, ab welchem Punkt gewissermaßen oder woran machen wir fest, wann und warum Radikalisierung dann problematisch oder negativ wird. Das würde ich sagen, ist erstmal so das Problem. Wir haben vielleicht noch unterschiedliche Definitionen anzubringen. Das heißt, die einen sagen, da gehört Gewalt dazu. Die anderen sagen, Gewalt spielt eigentlich keine Rolle. Dann gibt es Definitionen, die sagen, okay, es geht tatsächlich erstmal ganz grundsätzlich darum, Gesellschaft grundlegend zu verändern. Also Gesellschaftsformen oder das Zusammenleben oder auch Politik zu verändern, ganz grundsätzlich. Und das Ganze eben sehr, sehr grundlegend. Das heißt tatsächlich nicht zu sagen, okay, wir versuchen jetzt hier einen Kompromiss zu finden und so, sondern zu sagen, okay, nee, wir hauen mit der Faust auf den Tisch und gehen mal all in, sozusagen, um es plakativ auszudrücken.
Sie haben jetzt ja auch verschiedene Begriffe schon aufgebracht. Sie haben gesprochen über Extremismus am Anfang kurz. Radikalität hat natürlich auch damit zu tun, haben Sie gesagt. Vielleicht können wir auf die Begriffe nochmal eingehen und sie vielleicht auch so ein bisschen voneinander abgrenzen. Also Radikalisierung, haben Sie ja jetzt schon gesagt, ist vor allem dieser Prozess des Ganzen, bei dem natürlich die unterschiedlichen Definitionen unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Aber vielleicht können Sie eben auf die Begriffe Extremismus, Radikalität nochmal dann so ein bisschen eingehen.
Ja, sehr gerne. Also bei Radikalität und also muss man vielleicht sagen, Radikalisierung als Prozess, haben Sie schon gesagt. Radikalität ist so ein bisschen der Zustand. Das heißt, wir haben sozusagen einen gewissen Punkt oder eine gewisse Stufe von Radikalität erreicht, sage ich mal, auf der Skala der Radikalisierung oder innerhalb des Radikalisierungsprozesses. Das heißt, wenn man so will, können wir uns das, glaube ich, so ein bisschen als Skala vorstellen. Ein, sagen wir mal, Radikalisierungsprozess 1 bis 10, was auch immer jetzt 1 und was 10 ist, erstmal egal. Und wir sagen, okay, wir haben eine gewisse Radikalität, die ist dann 4 oder die ist dann 5. Also es gibt diese Skala nicht jetzt, um sich das bildlich vorzustellen, dass wir sozusagen das eine ist der Prozess und Radikalität ist erstmal sozusagen so eine Art Zustandsbeschreibung, wenn man so will. Und was wichtig ist in diesem Kontext ist zu sagen, naja, dass halt Radikalität, also das, was als radikal wahrgenommen wird von einer Gesellschaft, natürlich sehr stark abhängig ist von der jeweiligen Gesellschaft selbst, von den Normen, die dort herrschen, vom Wertekanon, der dort herrscht, von der Gesellschaftsform und auch von der Zeit, also vom Zeitpunkt. Ne, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wenn wir so ein bisschen in die Geschichte gehen, das Frauenwahlrecht zum Beispiel ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern das mussten sich Frauen erstreiten. Und das heißt, diese spezifische Forderung zum Beispiel danach, dass Frauen wählen dürfen, war zu dem damaligen Zeitpunkt sehr radikal. Also tatsächlich zu sagen, das war einfach nicht der Norm entsprechend. Und deshalb war das eine ganz klar radikale Forderung. Diese Bewegung, also Suffragettenbewegung, hat sich dann auch tatsächlich im Sinne radikalisiert, dass wir dann irgendwann auch einen Hang zumindest einer gewissen Gruppe von Gewalt hatten. Also da haben wir dann einen Radikalisierungsprozess zum Beispiel innerhalb der Gruppe. Das heißt also, das, was wir als radikal wahrnehmen, hängt sehr stark von Ort und Zeit ab. Also das ist jetzt auch nicht meine Idee, sondern also so ein bisschen um die Forschung sozusagen wiederzuspiegeln oder auch den Diskurs dazu. Und deshalb sieht man ja heutzutage auch, also dass eine Diskursverschiebung wäre ganz klassisch, um zu gucken, okay, das, was vielleicht heutzutage schon sagbar ist, vermeintlich zumindest sagbar, ist vor 10, 20 Jahren noch nicht gewesen. Das heißt also, Radikalität ist immer relativ. Also von wo gucke ich, welchen Wertekanon habe ich. Das heißt, das, was für mich zum Beispiel irgendwie radikal ist, ist für jemand anderen überhaupt nicht radikal und andersrum. Das heißt, als Gesellschaft haben wir da die Herausforderung, so ein bisschen so eine Grenze zu ziehen. Also ab wo wird es vielleicht auch für eine Gesellschaft eben problematisch, weil gewisse Grenzen überschritten werden? Und wo bewegen wir uns noch in einer Form von Radikalität, die tatsächlich vielleicht noch okay ist. Und da wird in der Soziologie, vor allem in der Forschung zu abweichendem Verhalten, wird die Innovationsfunktion von abweichendem Verhalten hervorgehoben. Das ist in der Radikalisierungsforschung, hat da auch Einzug erhalten, zu sagen, na ja, Gesellschaften haben sich eigentlich immer dann so richtig weiterentwickelt, wenn jemand mal radikal gedacht hat. Also wenn jemand mal out of the box gedacht hat und gesagt, naja, das können wir so nicht machen. Also wieso dürfen Frauen nicht wählen, um bei dem Beispiel zu bleiben? Und das bedeutet, dass Radikalität und die radikale Forderung nach Umbruch oder nach Veränderung eigentlich Gesellschaften weiterentwickelt. Und das ist auch wichtig, dass es das gibt, ganz wichtig. Also zum Beispiel, um ein Beispiel aus der jüngeren Geschichte zu nehmen, ne? Fridays for Future, sind Freitag einfach nicht mehr zur Schule gegangen, großer Aufschrei, vor allem seitens der Schulen, der Lehrkräfte und so weiter, und nicht von allen natürlich, oder von seitens der Politik, gesamtgesellschaftlich, aber eben dieser Aufschrei hat dazu geführt, dass Klimagerechtigkeit Thema wurde, weil sie eben Politik dort nicht mehr drum rumgekommen ist. Und da hat eben eine Gruppe es geschafft, durch ein radikales Verhalten, also einfach nicht mehr zur Schule zu gehen, und auf die Straße zu gehen, das Thema auf die Agenda zu setzen. Und jetzt ist die Frage, wann wird es sozusagen problematisch? Und da kommt der Begriff Extremismus ins Spiel. Da muss man ganz klar sagen, Extremismus ist ein Begriff aus der Politikwissenschaft, das heißt die Auseinandersetzung tatsächlich erstmal mit grundsätzlich Demokratie und den Grundlagen von Demokratie Und die meist zitierte oder meist angewandte, das meist angewandte Konzept ist hier die sogenannte normative Extremismustheorie aus den 90ern. Und die ist eigentlich relativ simpel, nämlich sie sagt eigentlich nur, dass Extremismus der sozusagen das der Gegensatz ist, das äußerste, der äußerste Gegensatz zu freiheitlich-demokratischen Grundordnung gewissermaßen. Also das heißt, die Idee ist, dass Extremismus so definiert ist, dass es alle Bestrebungen sind, die gegen die sogenannte Ewigkeitsklausel im Grundgesetz verstoßen, beziehungsweise die abschaffen wollen, also Artikel 1 und Artikel 20. Genau, vereinfacht gesagt, Artikel 1 kennen die meisten von uns, das heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar, etc., also die Grundpfeiler der Demokratie, der Menschenrechte vor allem, also die, genau, der Menschenrechtsbezug ist da noch mit drin. Und Artikel 20, der Föderalismus, der Sozialstaat ist da verankert. Dann im weitesten Sinne, ich bin jetzt kein Verfassungsrechtler, aber auch die Gewaltenteilung müsste da mit verankert sein. Und wie gesagt, der Föderalismus. Und diese beiden Artikel können eben auch durch eine absolute Mehrheit nicht verändert werden und auch nicht abgeschafft werden im Grundgesetz. Das heißt deshalb Ewigkeitsklausel. Und die Idee bei Extremismus ist eben, dass alle Bestrebungen, die gegen diese beiden Artikel agieren, als extremistisch bezeichnet werden. Das ist ein bisschen die Idee dahinter. Das heißt, wir haben es einmal mit einem eher fluiden Konzept von Radikalität zu tun. Und dem Prozess dazu Radikalisierung und einem tatsächlich sehr normativen Konzept von Extremismus, nämlich zu sagen, naja, alles, was eben gegen diese beiden Artikel verstößt, das heißt, verstößt nicht der richtige Ausdruck, was die beiden, also der Verfassungsschutz spricht von aktiv kämpferisch dagegen vorzugehen, also alle Bestrebungen werden dann als extremistisch bezeichnet. Und das ist eigentlich das ist das Konzept dieser beiden hinter diesen beiden Begriffen. Der Extremismusbegriff, und das vielleicht noch ganz kurz dazu, ist auch nicht unumstritten. Auch das muss man dazu sagen. Es gibt mittlerweile auch andere Konzepte, die eben nicht so normative Setzungen vornehmen. Und zweitens ist dieser Extremismusbegriff natürlich auch immer wieder ein Kampfbegriff. Ne? Einfach weil man auch politisch, ne, wenn man Gruppen als extremistisch bezeichnet, dann dieser Begriff ist schnell verwendet. Das Konzept ist vielen dabei aber nicht klar. So ist zumindest mein Eindruck, auch im politischen Diskurs nicht unbedingt immer, was es damit genau auf sich hat. Und dadurch wird er eben gerne auch instrumentalisiert. Und da gibt es dann eben natürlich auch Kritik an diesem Begriff. Zu Recht aus meiner Sicht. Aber wenn man den Begriff sehr so auslegt und so simpel, wie er eigentlich ist, definiert, dann hat er, glaube ich, auch seine Daseinsberechtigung, würde ich sagen.
Das heißt aber auch, Sie haben am Anfang jetzt gesagt, bei Radikalität, ne, da schaut man dann auch, wie radikal das ist, sage ich mal, wenn jetzt zum Beispiel auf einer Skala von 1 bis 10 ne, jemand eine Meinung vertritt, die von sehr wenigen vertreten wird, die sich sehr außerhalb der gesellschaftlichen Norm bewegt, oder sagen wir mal, es ist eine 10 von 10, dann muss das nicht automatisch auch Extremismus sein, so wie ich Sie jetzt verstanden habe. Ist das richtig?
Genau. Also Extremismus ist ein sehr enges Konzept. Das heißt, ich kann durchaus auch Meinungen vertreten, die sehr radikal sind. Also nehmen wir zum Beispiel Essgewohnheiten. Oder vielleicht Essgewohnheiten ist wahrscheinlich zu. Also wenn ich sage, ich ernähre mich jetzt sehr vegan. Also ich weiß nicht, ob sehr vegan überhaupt geht, aber also vegan halt, in der Konsequenz, in aller Konsequenz, dann wäre das vor 10, 15 Jahren, wahrscheinlich, das ist jetzt eine Hypothese, das ist, Leute, die sich da besser auskennen, können das vielleicht widerlegen oder bestätigen, nach meinem Eindruck nach oder in den Kreisen, in denen ich mich damals bewegt habe, wäre das extrem radikal gewesen. Also weil man halt sagt, das macht niemand. Also vegetarisch war schon so, boah krass, okay, der isst kein Fleisch oder die. Aber vegan sich zu ernähren, war mir auch vor 15 Jahren, würde ich sagen, da war ich Anfang 20. Ich muss kurz überlegen, das war mir sicherlich ein Begriff, würde ich sagen. Also da habe ich gerade angefangen zu studieren. Das war mir ein Begriff, aber das war in meinem Freundeskreis, das weiß ich, nicht verbreitet oder so. Das ist jetzt ganz anders. Das heißt, es war extrem, das wäre eine schon sehr radikale Haltung gewesen, zu sagen, ich esse keine tierischen Produkte auf irgendeine Art und Weise. Und das hat ja überhaupt gar nichts mit Extremismus zu tun. Ne? Also das eine ist ja so dann sozusagen politisch geht gar in die politische Richtung. Also das heißt, Radikalität gibt es in allen unterschiedlichen Kontexten und Extremismus ist eben zwingend auf Demokratie beziehungsweise Demokratiegefährdung in dem Fall ausgerichtet. Das ist deshalb auch interessant, weil wir ja in Bayern, also das ist wir, also ich komme ja gar nicht aus Bayern, aber weil in Bayern die Diskussion herrschte zur letzten Generation und die wurde da in der Landespolitik als extremistische Gruppierung diskutiert, wenn ich das richtig erinnere. Also auch da, ich versuche es gerade so rauszukramen, aber ich meine, dass es da ja die Diskussion gab, okay, kriminelle Vereinigung auf der einen Seite, aber dann auch wurde sie auch zumindest eine Zeit lang als extremistische Gruppierung diskutiert. Was natürlich Quatsch ist. Also, das kann man, glaube ich, an der Stelle auch ganz klar sagen. Man kann für vieles radikal auf jeden Fall und die, wahrscheinlich hat die Gruppierung auch eine Radikalisierung durchgemacht und die gesamte Klimagerechtigkeitsbewegung, da gibt es auch ganz relativ spannende Studien zu von, aus der sozialen Bewegungsforschung, die so ein bisschen diese Radikalisierung der Klimagerechtigkeitsbewegung von Fridays for Future oder Bewegungen, die es vorher schon gab, möglicherweise bis hin zu Extinction Rebellion oder letzte Generation nachzeichnen. Das ist in jedem Fall eine Form von Radikalisierung. Nur ist es natürlich kein Extremismus. Also das ist weit weg davon. Was nicht heißt, dass das nicht auch gefährliche Eingriffe in Straßenverkehr und Luftverkehr, das will ich damit gar nicht kleinreden. Dafür bin ich zu wenig im Strafrecht unterwegs, als um das einzuschätzen. Aber aus Extremismusperspektive ist das Unsinn.
Das heißt, man kann ja, also wenn wir jetzt über Extremismus reden, mit den Beispielen, auch die Sie genannt haben, sage ich mal, um mal noch ein anderes Beispiel kurz einzubringen, wenn wir jetzt vom Rechtsextremismus reden, ne? Das ist natürlich ein Kernmerkmal, ist natürlich diese Ablehnung der Gleichheit oder Gleichwertigkeit der Menschen. Also da ist natürlich klar, dass der inhaltliche Bezug, also der Bezug gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung ganz klar über die Überzeugung und über den Inhalt da ist. Wenn man jetzt aber auf das Beispiel, was Sie gesagt haben, zurückkommt mit dem Veganen zum Beispiel. In dem Moment, wo jemand, der eine so radikale Meinung vertritt, sage ich mal, und das absolut militant vertritt und dann sogar Gewalt einsetzen würde. Wird es dann aber extremistisch, weil es sich gegen demokratische Grundsätze richtet? Oder was würde man dann in dem Fall dazu sagen?
Das ist eine gute Frage. Da würde ich jetzt ganz offen gesprochen, ist das jetzt reine Vermutung? Da auch jetzt sozusagen, wenn jemand zuhört, der sich da besser auskennt, gerne eine Mail an Herrn Tiegtemeier, dann oder auch an mich. Also meine Theorie oder meine Idee wäre da tatsächlich. Extremismus ist sehr eng gefasst. Also das, was wir tatsächlich als Extremismus ja definieren, ist auch ganz wichtig. Also es muss aktiv kämpferisch sein, also aus Perspektive des Verfassungsschutzes. Das müssen wir auch nochmal differenzieren, da bin ich jetzt noch gar nicht drauf eingegangen. Das ist natürlich ein nachrichtendienstlicher Begriff ist in dem Moment, also den wir jetzt hier verwenden, weil der Verfassungsschutz sagt, naja, wenn man aktiv kämpferisch gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung vorgeht, dann ist man extremistisch. Und so verwendet ja auch der Verfassungsschutz diesen Begriff. Das heißt, im Kern dürfte ich die ganze Demokratie total bescheuert finden und so und auch ablehnen, aber solange ich nichts dagegen tue und das auch nicht öffentlich propagiere, meine Position, ist das eigentlich aus sozusagen Extremismusperspektive oder aus Perspektive des Verfassungsschutzes, ich sag mal so in Anführungsstrichen, die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen mich jetzt nicht, aber ich mache mal Anführungsstriche jetzt hier in die Luft, unproblematisch sozusagen. Es ist natürlich nicht unproblematisch, aber aus so einer reinen normativen Perspektive des Verfassungsschutzes eben schon, weil wir Meinungsfreiheit haben und weil jeder denken darf, was er oder sie möchte, aber wenn ich sozusagen mich aktiv dagegen stelle, dann wird es ein Problem. Genau, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Das heißt, wir haben da sozusagen im Extremismus auch noch so eine sehr, sehr, wie gesagt, eine normative Kategorie. Die Frage, wenn jetzt ich mich vegan ernähre, wenn ich das versuche mit, sagen wir mal, militanten Mitteln durchzusetzen und ich versuche, einzelne Personen oder Gruppen davon überzeugen, sich genauso zu ernähren und das, sagen wir mal, mit Druck, mit Gewalt, mit Drohung oder so, dann würde sich da für mich die Frage stellen, das widerspricht natürlich absolut der Würde, also Würde des Menschen, dass man andere, also Meinungsfreiheit etc., das ist natürlich klar. Die Frage ist aber, ob diese Gruppe das aktiv kämpferisch abschaffen möchte. Also ob sozusagen, sagen wir mal jetzt rein hypothetisch, ich wäre jetzt Anführer dieser veganen militanten Gruppierung, einfach um nur bei dem Beispiel zu bleiben, wenn ich nicht das Ziel habe, das verfassungsrechtlich zu verankern, sage ich mal, dass alle vegan leben müssen, sondern ich nur sozusagen sehr krasse gewalttätige, also nur in Anführungsstrichen, Dinge anwende in meiner Umgebung, um Leute zu überzeugen, dann ist das natürlich absolut undemokratisch und in jedem Fall auch strafrechtlich relevant. Ich hätte aber meine Zweifel, ob das im engsten Sinne extremistisch ist, ehrlich gesagt. Wie gesagt, wenn Menschen sich da besser auskennen, das ist durchaus, ne, ist auch ja wirklich gut möglich, gerne einen Hinweis dazu. Müssen wir mal diskutieren, wo dann, ich lege jetzt natürlich, und das ist auch wichtig für alle Zuhörerinnen, ein sehr enges Konzept von Extremismus an. Ne? Also ich sage halt, wir nehmen jetzt die normative Extremismustheorie. Wenn man weitergefasste Theorien von Extremismus nimmt, dann müsste man natürlich nochmal anders drüber diskutieren. Aber ich glaube, das würde jetzt an der Stelle so ein bisschen zu weit führen, weil die normative Extremismustheorie schon die ist, die in ganz vielen Diskursen auch angewandt wird.
Ja, okay. Das heißt, Radikalisierung, Extremismus, was ich mitnehme, auf jeden Fall, es ist durchaus auch in der Wissenschaft umstritten und es ist bei Einzelfällen schwierig anzuwenden. Dann lassen Sie uns gerne nochmal zur Radikalisierung selber zurückkommen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, das ist ein Prozess, man schaut auf den zeitlichen Verlauf. Wie sieht so ein Prozess genau aus? Gibt es da Modelle, gibt es bestimmte Phasen, die man unterteilen kann? Wie ist das?
Nö. Also es gibt Modelle, auf jeden Fall, also nö, das ist natürlich eine blöde Antwort, ne? Aber im Endeffekt, ich glaube, da muss man unterscheiden. Es gibt in der Praxis, also in der, wenn man sich wirklich mal so einen Radikalisierungsverlauf anschaut, dann gibt es nicht wirklich Stufen oder so. Also das ist so ein bisschen die Herausforderung. Das heißt, Radikalisierungsverläufe sehen individuell tatsächlich immer sehr unterschiedlich aus, wenn wir uns die einzelnen Personen angucken. Das sehen wir an unterschiedlichen Beispielen im Kontext Rechtsextremismus, im Kontext Islamismus gibt es tatsächlich relativ viel Forschung zu, ja auch bei den Ausreisenden zum damaligen sogenannten Islamischen Staat. Genau, es gibt Stufen, es gibt Modelle, die das versuchen darzustellen. Die sind tatsächlich die meisten so nach 9/11 entstanden, also so in den 2000er Jahren. Da haben sich die Wissenschaftlerinnen dann mal hingesetzt und haben gesagt, okay, wir müssen uns mal anschauen, wie haben sich Leute radikalisiert, was sind die Stufen gewesen, wie kann man so einen Radikalisierungsverlauf darstellen. Und da gibt es dann so eine Handvoll, ein paar mehr, immer mal wieder zitierte Verlaufsmodelle. Also da gibt es dann Stufenmodelle oder so Modelle, die eher so ein bisschen wie so kegelartig aufgebaut sind, Treppenmodelle, dann gibt es so Treppenhausmodelle, also es ist unterschiedlich. Und im Endeffekt hat sich aber herausgestellt, dass das alles natürlich gute Modelle sind. Das darf man auch an der Stelle, genauso wie bei diesem Extremismuskonzept, auch nicht, man darf diese Modelle auch nicht überstrapazieren. Modelle sind ja auch dafür da, um Dinge, die komplex sind, zu vereinfachen. Und deshalb stellen sie natürlich niemals, können sie niemals die ganze Komplexität abbilden. So, das darf man auch nicht vergessen. So ist es bei Radikalisierungsmodellen auch. Und ich glaube, das beste Beispiel, es gibt ein Modell, ich glaube, Mock Haddam heißt der Kollege, wenn ich mich nicht, also es ist ein Treppenhausmodell, Staircase-Modell mit zwölf Stufen. Und er hat das ein bisschen geschrieben wie so ein Hochhaus sozusagen, dann diese 12 Stufen der Radikalisierung. Wenn man oben ankommt, ist man dann irgendwie Terrorist oder so, ganz vereinfacht ausgedrückt. Das Problem ist aber, dass in den Radikalisierungsverläufen die Leute auch den Fahrstuhl nehmen können. Und das ist, glaube ich, bildlich gesprochen ganz gut. Also ich kann auch von der ersten Etage in die achte fahren und von der achten wieder in die dritte und von der dritten dann aufs Dach sozusagen. Und das ist so ein bisschen das Problem. Also es gibt diese Stufen und die kann man auch beschreiben, aber nicht jede Person nimmt diese Stufen gleich mit, gewissermaßen. Und deshalb hat man sich so in den letzten 10 Jahren, würde ich sagen, von diesen Radikalisierungsverlaufsmodellen so ein bisschen verabschiedet und hat den Fokus mehr auf Faktoren gelegt. Also welche Faktoren spielen bei Radikalisierung eine Rolle? Und ja, die sind natürlich auch sehr vielfältig, wie sie alles dann irgendwie kompliziert ist in dem Kontext. Genau.
Kurze Anmerkung an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Da jede Podcast-Folge ziemlich arbeitsintensiv ist und sowohl in der Vorbereitung und Recherche als auch in der Nachbereitung bzw. Bearbeitung einiges an Zeit in Anspruch nimmt, freue ich mich natürlich über jede und jeden, der den Podcast gerne finanziell unterstützen kann und möchte. Dafür geht ihr einfach auf paypal.me/die-neue-ungewissheit. Alles zusammen, Groß- und Kleinschreibung ist egal. Den Link findet ihr auch unten in der Beschreibung. Und jetzt geht's auch schon wieder weiter mit der Folge.
Was sind so Faktoren? Sie müssen jetzt natürlich nicht auf alle eingehen. Ist klar, dass es da wahrscheinlich eine ganze Menge gibt. Aber vielleicht gibt es so klassische oder oft vorkommende Faktoren, auf die Sie irgendwie mal eingehen können.
Ja, gerne. Tatsächlich ist es so, dass auch das sehr gut für alle sehr gut nachvollziehbar ist. Also, weil, und das ist so ein bisschen die Grundprämisse, würde ich sagen, die aktuell in der Radikalisierungsforschung auch Konsens ist, dass man sagt, die Leute, die sich radikalisieren, sind in der Regel ganz normale Menschen. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber es gab ganz lange die Hypothese, ob die nicht auch psychopathologisch, ob man das nicht irgendwie psychische Störungen finden kann. Das gibt's natürlich auch, ganz klar. Aber der Großteil derjenigen, zu denen man jetzt zumindest Studien machen konnte und wo man auch Verlaufsdaten hat, sind tatsächlich Menschen, die Bedürfnisse, wie wir beide haben und wie die alle, die jetzt zuhören, haben. Und deshalb sind auch die Faktoren, die bei Radikalisierung eine Rolle spielen, für viele Menschen sehr gut nachvollziehbar. Also das ist, würde ich jetzt behaupten. Also das fängt an zum Beispiel, oder nochmal grundsätzlich, unterscheiden tatsächlich zwei unterschiedliche Arten von Faktoren. Einmal sogenannte Vulnerabilitätsfaktoren, also Faktoren, die dazu führen, dass ich tatsächlich empfänglich werde für radikale Ideologien. Und Resilienzfaktoren, also die mich widerstandsfähig machen. Und so Vulnerabilitätsfaktoren, also Verwundbarkeitsfaktoren, wären zum Beispiel so klassisches, prekäres soziales Umfeld zum Beispiel, eine belastete Familiensituation, biografische Belastungen durch Schicksalsschläge beispielsweise, dann fehlende Ambiguitätstoleranz. Das ist gerade so ein großer Trend der letzten Jahre auch schon, sich mit Ambiguitätstoleranz in der Radikalisierungsprävention auseinanderzusetzen, also die Fähigkeit, Widersprüche auszuhalten, sage ich mal, Graustufen anzunehmen und anzuerkennen. Sowas, so der Klassiker, dass sehr gute Menschen, also von denen, die ich glaube, dass sie sehr gut sind, eben auch sehr böse sein können in gewissen Situationen und andersrum. Das ist so, also Ambiguitätstoleranz, fehlende Ambiguitätstoleranz, fehlendes kritisches Denken, das geht damit so ein bisschen einher. Das heißt tatsächlich, Bedürfnisse von Zugehörigkeit, Identität, das sind so ein bisschen die Klassiker. Aber das ist tatsächlich einfach der Fall. Also die Menschen fühlen sich nicht zugehörig und versuchen nach Zugehörigkeit. Und ich glaube, das ist für ganz, ganz viele Menschen auch einfach gut nachvollziehbar. Resilienzfaktoren wären dann tatsächlich, wenn man so will, so ein bisschen die positiven Gegenstücke jeweils. Also ein belastbares soziales Umfeld, sowohl familiär als auch Freundeskreis, dann eine gute Lebenssituation, dann die Fähigkeit, irgendwie Graustufen, also Ambiguitätstoleranz. Das sind so die Klassiker. Und genau, weil es eben so, diese Faktoren so gut nachvollziehbar sind, ist es tatsächlich an vielen Stellen auch schwierig, tatsächlich in der Präventions, wenn man dagegen vorgehen will, irgendwie zu sagen, okay, das ist jetzt ein Faktor, der führt zur Radikalisierung. Diskriminierungserfahrung zum Beispiel. Also ist auch ein großer Faktor, vor allem jetzt im Kontext der islamistischen Radikalisierung. Also wenn wir eine islamfeindliche Diskriminierung in Deutschland haben und Musliminnen und Muslime die erleben, dann kann das ein Faktor sein, aber 99,9% der Musliminnen und Muslime, die solche Erfahrungen machen, radikalisieren sich eben nicht im Kontext des islamistischen Extremismus. Und da ist auch ein bisschen die Frage, warum nicht? Und das ist halt auch, also es ist total komplex. Das ist, um mal so ein bisschen auf uns, auf die Forschung zu gucken, da sind wir auf jeden Fall noch weit entfernt, da wirklich Antworten geben zu können. Also zu Fragen von Resilienz, also warum radikalisieren sich Menschen auch nicht, da fehlt noch einiges, genau. Nach meinem Wissensstand natürlich.
Mm. Das heißt, es ist so ein bisschen auch dieses Problem, wie oftmals bei gesellschaftlichen Problemen. Es gibt nicht die eine Antwort, die eine Lösung, sondern es ist ein Zusammenspiel von vielen verschiedenen Faktoren und auch Zufällen in der Lebensbiografie, die dann letztendlich dazu führen kann, dass Menschen sich radikalisieren, richtig?
Genau. Wie so oft, es ist kompliziert, leider. Ja.
Okay. Sie haben ja schon auch kurz über Ambiguitätstoleranz gesprochen. Das ist ja auch so ein Wort, was auch in den letzten 15 Jahren, würde ich sagen, 5 bis 10 Jahren oft vorkommt. Können Sie vielleicht mal so ein konkretes Beispiel dafür nennen, wenn jetzt eine Person keine Ambiguitätstoleranz hat, was das genau in einem Beispiel, wie das genau aussehen würde?
Ich glaube, Donald Trump ist gerade ein ganz schönes Beispiel dafür. Sozusagen das Narrativ von Trump ist zu sagen, ich mache sozusagen alles anders, die Elite, in Anführungsstrichen, die Elite muss weg und jetzt machen wir mal richtig Tabula Rasa. Und die, zum Beispiel gerade heute habe ich, glaube in der Zeit oder so, ist auch egal, gelesen, die viele der Wählerinnen und Wähler, die Trump gewählt haben, profitieren ja gar nicht von seiner Politik. Also ganz im Gegenteil tatsächlich. Die sind eher, die leiden eher unter der Politik. Und das lässt sich zum Beispiel, also das wäre ich, würde ich jetzt zum Beispiel in diesem Kontext auch interpretieren, nämlich zu sagen, dieses eine Vorhaben, was Trump verkörpert, nämlich dieses vermeintliche Anti-Eliten-Denken sozusagen und vermeintliche Verschwörung aufzudecken in der Demokratischen Partei und so, steht über allem anderen. Das heißt, Trump ist derjenige, der da mal richtig aufräumt und so weiter. Und eine fehlende Ambiguitätstoleranz führt dazu, dass sozusagen all das, was er tut, oder was er eben auch tut, was mir vielleicht gar nicht zugute kommt, unter diesem Deckmantel, aber er räumt ja einmal richtig auf, gedacht wird. Im Kern bedeutet das eigentlich, wir Menschen versuchen immer, Widersprüche aufzulösen. Psychologisch würde man das als kognitive Dissonanzen beschreiben. Also wir Menschen sind immer geneigt dazu, Dinge, die nicht in unsere Denkmuster passen, irgendwie passend zu machen. Also wenn wir mal selber gegen unsere Überzeugung handeln zum Beispiel, dass wir dann sagen, das irgendwie für uns selber erklärbar machen, damit das da reinpasst. Und so ist es da eben auch. Das heißt, die Anhängerinnen sagen, er steht ja für das sozusagen ultimativ Gute, in Anführungsstrichen. Deshalb das, was er auch macht, was ich eigentlich vielleicht gar nicht so gut finden sollte, finde ich trotzdem gut, weil es eben sozusagen dazugehört. Weil es weil diese klaren Denkmuster in Freund und Feind, also Trump als Freund und Feind, Demokraten, wer auch immer, eben dazu führt, dass ich ein ganz klares dualistisches Weltbild habe, in gut und in schlecht. Und das wäre so ein aktuelleres Beispiel. Das lässt sich natürlich auf alle Formen übertragen, also gar nicht unbedingt jetzt nur Extremismus, sondern ich glaube, das ist auch was Grundmenschliches, dass wir sagen, wir haben es auch gerne einfach. Also das, wenn ich jetzt an mich denke, also bei mir genauso. Und man muss dann für diese Ambiguitätstoleranz und diese Idee davon, auch graue Stufen auszuhalten und sich selber zugestehen, natürlich habe ich meine Ideale, aber an ganz vielen Stellen handle ich vielleicht auch gar nicht diesen Idealen entsprechend. Und das bin ja trotzdem ich in der Mitte. Und das ist anstrengend, das zu reflektieren. Und wenn man das, glaube ich, nicht reflektiert oder nicht reflektieren kann oder die Unterstützung nicht hat oder das soziale Umfeld dafür nicht hat oder ganz im Gegenteil sozusagen ein Umfeld, was das auch unterbindet, mehr oder weniger, dann wird es eben schwierig. Und das jetzt war die Antwort sehr lang auf Ihre Frage, es tut mir leid. Aber das wäre sozusagen ein Beispiel für fehlende Ambiguitätstoleranz, an die wir halt heutzutage an ganz vielen Stellen haben.
Okay, ich hätte noch mal eine Nachfrage sonst zur persönlichen Ebene. Woran erkennt man auch bei Personen, also ich sag mal jetzt im Umfeld, beruflich, persönlich, wie auch immer, dass eine Person sich radikalisiert? Gibt es da, also es unterscheidet sich natürlich auch durchaus von Person zu Person und dann auch von Inhalt, also je nachdem, in welche Richtung man sich radikalisiert, aber gibt es so Merkmale, die man herausstellen kann, auf die man achten kann oder die sich zeigen, wenn Menschen sich radikalisieren?
Nach meinem Dafürhalten hat sich das auch in den letzten, beziehungsweise hat sich die Forschung dazu natürlich sehr stark weiterentwickelt und vor allem die Praxis. Also das darf man auch nicht vergessen, dass ja die Forschung auch immer an ganz vielen Stellen auch Praxisforschung ist. Und dass die PraktikerInnen, die da in den Feldern arbeiten, in den Beratungsstellen zum Beispiel, sehr, naja, also an der, ich sag mal, an der Front arbeiten sozusagen, Erkenntnisse liefern, die dann wissenschaftlich ausgewertet werden können. Und deshalb ist es eben viel auch Praxiserkenntnis gewesen, würde ich sagen, in den letzten 10 Jahren oder letzten 20 Jahren. Im Kontext des diese Erkennungsmerkmale haben sich, glaube ich, insofern verändert, als dass wir in 2015 vor allem im Kontext Islamismus relativ klar gesagt haben, okay, Erkennungsmerkmale sind eine gewisse kompromisslose Religionsausübung zum Beispiel, vor allem nach einer Konversion, also nach einer Annahme, also wenn ich zum Beispiel vom Christentum zum Islam konvertiere oder vielleicht gar nicht religiös war und dann in den zum Islam konvertiere, dass dann die Religionsausübung sehr kompromisslos stattfindet. Also das bedeutet, dass viele Dinge wirklich knallhart durchgezogen werden, also Fasten, Beten 5-mal am Tag und so weiter. Und also was ja per se auch jetzt nicht das Problem ist, ne, ganz wichtig, sondern es geht da eher darum, wenn es von 0 auf 100 passiert. Also wenn ich plötzlich redet die Person nicht mehr mit, also wenn es ein Mann ist, nicht mehr mit Frauen, hört irgendwie auf, von jetzt auf gleich auf Alkohol zu trinken und zu rauchen. Klammer auf, was ja eher ein positiver Effekt ist der Sache, ne? Aber so eine komplette Lebensumstellung, das war damals waren das so die Erkenntnisse, weil man gesagt hat, naja, hier geht's halt wirklich um eine Radikalisierung hin zu einer terroristischen Gruppierung, die halt tatsächlich Leute anwirbt. Und da ging es halt vor allem auch viel darum, tatsächlich auch im Sicherheitskontext die Ausreisen frühzeitig zu erkennen. Also natürlich gab es auch einen pädagogischen Auftrag, aber das war schon relativ klar, dass das so diese Idee ist. Daran kann ich die Radikalisierung erkennen. Aktuell sind wir davon ein bisschen weg, weil die Gefährdungslage einfach eine andere ist. Also wir haben nicht mehr diesen IS, wo ich hinreisen kann und der so ultra krasse Propaganda macht in Deutschland, sondern es sind eben, wie wir jetzt auch in den letzten Jahren ja leider gesehen haben, entweder Einzeltäter oder wir haben es mit Gruppen zu tun, die jenseits dieser Extremismusschwelle agieren. Es gibt auch dazu vielleicht einen Tipp für Leute, die sich dafür interessieren, von Modus. ZAD ist ein Träger, der hier in Berlin sitzt und die machen so ein Monitoring von Social Media über extremistische Gruppierungen. Und der Kollege nennt das Peripherie des Extremismus, genau. Das heißt, Gruppierungen, die man nicht direkt als extremistisch bezeichnen kann, weil sie eben keine extremistischen Inhalte posten, sondern irgendwie in der Peripherie unterwegs sind. Das bedeutet, die stellen jetzt nicht offen die Demokratie in Frage oder so, aber die Narrative, also die Erzählungen, die haben, die Angebote, die machen, sind halt schon auch jetzt nicht unbedingt kerndemokratisch, sage ich mal. Beispiel wäre so diese Gruppierung Muslim Interaktiv, die rennen immer mal wieder auf so Demos rum, beziehungsweise organisieren Demos. Jetzt zum Beispiel letztes Jahr oder vor 2 Jahren in Essen beispielsweise. Da sieht man dann auch mal so Plakate wie das Kalifat ist die Lösung und so. Und das ist natürlich dann problematisch aus so einer Extremismus-Forschungsperspektive und auch aus der Praxis. Mhm. Genau. Und das ist halt so ein bisschen die Herausforderung, um jetzt auf Ihre Fragen zu kommen. Woran erkenne ich das? Also dadurch, dass diese Gruppierung und Akteure in den letzten 10 Jahren tatsächlich sich so ein bisschen in diesen Kontext verschoben haben, wir sind eigentlich, also wir tarnen uns demokratisch, sind aber eigentlich undemokratisch, aber auch nicht so undemokratisch, dass zum Beispiel der Verfassungsschutz schon relativ klar sagen kann, ihr seid jetzt extremistisch. Es ist an vielen Stellen nicht so einfach zu beantworten. Deshalb ist, glaube ich, ein Punkt, so ein bisschen versuchen rauszufinden, welche Inhalte konsumiert die Person? Also tatsächlich zu sagen, okay, vielleicht finde ich raus, welche TikTok, YouTube-Channels und so weiter die Person guckt, wo er auf Instagram unterwegs ist. Und dann eben um die Aussagen entsprechend einzuordnen. Weil die das Problem ist ein bisschen, dass wenn man die Aussagen dieser Gruppierung isoliert betrachtet, ohne jetzt zu wissen, welche Gruppierung steckt dahinter, dann ist es wirklich nicht so einfach, das zu dechiffrieren. Also dann kommt man wirklich auch an seine Grenzen und sagen, naja, im Kern stimmt es vielleicht. Und das ist auch nicht irgendwie völlig aus der Luft gegriffen, was die sagen. Aber es sind eben Nuancen, es sind die Schlussfolgerungen, die daraus gezogen werden, die dann eben problematisch sein können. Und das ist nicht immer einfach herauszufinden. Ich war zum Beispiel vor ein paar Wochen an einer Schule, am Gymnasium für eine Lehrkräftefortbildung. Also da haben die einen pädagogischen Tag gemacht, alle Lehrkräfte, zum Thema, ich habe dann zum Thema Islamismus ein bisschen was gesagt. Und die Lehrkräfte hatten tatsächlich auch ein bisschen was vorbereitet, also Videos vorbereitet und so. Und es waren dann tatsächlich auch im Kontext Islamismus eben diese Videos auf TikTok von Muslim Interaktiv und so. Und die Lehrkräfte hatten Schwierigkeiten, das entsprechend einzuordnen, weil sie eben die einzelnen Punkte, die da aufgegriffen wurden, die sind nicht so einfach zu widerlegen. Beziehungsweise sind sie eben nicht zu widerlegen, weil an ganz vielen Stellen stimmen sie halt auch einfach. Mhm. Also das ist halt ein Punkt. Und deshalb geht's aktuell, und das ist meine Position, vielleicht haben Sie noch mal Praktikerinnen oder Praktiker im Podcast oder auch vielleicht jetzt welche, die zuhören, ist meine Position, dass man das viel über die Gruppierung machen kann. Vor allem im Anfangsstadium, ne? Genau, später dann, wenn es dann natürlich, also später kann man es dann, glaube ich, schon einfacher erkennen, wenn zum Beispiel verschwörungstheoretisches Denken eine Rolle spielt, wenn man antisemitische Narrative wiedergegeben. Antisemitismus ist gerade aktuell, würde ich sagen, auch so die größte Herausforderung, die wir haben, sowohl im Rechtsextremismus als auch im Islamismus, eigentlich gesamtgesellschaftlich. Und darauf so ein bisschen zu achten, ist, glaube ich, der Punkt. Und die, was sich nicht verändert hat, würde ich sagen, in den letzten Jahren, ist die Sache zu sagen, naja, bleib auf jeden Fall im Gespräch. Also ich greife jetzt vielleicht ein bisschen vor, also zu dem, was man sozusagen machen kann. Aber die Sache ist, bleib mit den Personen im Gespräch. Das ist das Allerwichtigste. Man muss sich das vielleicht, ich rede jetzt einfach mal weiter, ne? Also mal die Idee ist zu sagen, naja, wenn man sich das vorstellt wie so eine Insel, also die Person, die sich radikalisiert, ist auf so einer Insel und wird da von den extremistischen Akteuren bespaßt, sage ich mal. Und die Idee ist, dass die Gruppierung, die extremistischen oder fast extremistischen, wie auch immer, radikalisierenden Gruppierungen ein großes Interesse daran haben, dass alle Brücken zu dieser Insel abgebaut werden. Also dass man sagt, naja, du hast nur noch mich. Also Isolation, das, was wir vorhin auch bei Faktoren hatten. Und das Allerwichtigste ist, dass wir, die vielleicht mit den Personen in Kontakt sind, alles daran setzen, dass diese letzte Brücke, möglicherweise letzte Brücke, nicht abgebaut wird. Weil ein Zurück nur möglich ist, wenn es noch eine Brücke gibt. Also möglich ist es natürlich dann auch irgendwie anders, aber es ist viel leichter, wenn es diese Brücke noch gibt. Und Personen dann eben sagen können, hey, ja, da ist noch jemand, mit dem kann ich mich unterhalten, weil ich irgendwie gerade Zweifel habe oder so. Dann ist es extrem wichtig, dass es da diese eine Brücke noch gibt. Und sei es auch nur eine Hängebrücke, ganz egal. Oder meinetwegen ein Seil, wo man sich rüberschwingen kann. Ganz egal, es muss keine Aquäduktbrücke sein. Es kann auch einfach ein loser Kontakt sein, der über Jahre da war.
Welche Rolle, Sie haben es schon angesprochen, TikTok und so, ne? Welche Rolle spielen auch sozialen Medien bei dieser Radikalisierung? Ist das wirklich vor allem für Jugendliche oder für junge Leute Hauptradikalisierungsort oder kann man das nicht so sagen?
Doch, ich glaube, das kann man schon so sagen. Also klar, die Verfügbarkeit von Inhalten ist, glaube ich, der Hauptpunkt. Und natürlich, also das wissen wahrscheinlich jetzt auch alle und viele auch besser als ich, die Algorithmen, die dort hinter stecken, da gibt es mittlerweile auch wirklich sehr gute Forschung zu von Kolleginnen und Kollegen. Das ist jetzt, also Social Media ist jetzt per se nicht mein Schwerpunkt, aber das ist natürlich schon der Fall, dass das eine große Rolle spielt. Also allein die Tatsache, wenn man sich zum Beispiel, wie ich jetzt zu Recherchezwecken, einfach mal auf TikTok anmeldet mit einem Account und da einfach mal so guckt, okay, was ist unterwegs, um so ein bisschen auch im Bilde zu bleiben, dann ist es total abgefahren, wie schnell man in dieser Bubble steckt. Mhm. Und dann kommt man da eben auch nur wieder raus, wenn man aktiv dagegen ankämpft, sage ich mal. Und wie ich gerade schon diese Peripherie des Extremismus, also die Gruppierungen, die tatsächlich so niedrigschwellig unterwegs sind, sind eben auch eine große Herausforderung, weil die dazu führen, dass man auch von, ich sag mal, Mainstream Social Media, ich habe gerade keinen besseren Ausdruck, aber eben nicht gar nicht extremistische Sachen, sondern irgendwie von, keine Ahnung, Mr. Wissen to go oder so, was weiß ich, durch den Algorithmus auf Seiten kommt, die aber dann wieder in Verbindung stehen zu diesen Peripherie des Extremismus-Seiten. Das wurde von den Kolleginnen grafisch auch ganz gut aufgearbeitet. Und das führt am Ende dazu, dass sie natürlich relativ schnell auf diesen Seiten sind. Und das darf man auch nicht vergessen, die Inhalte sind natürlich auch relativ gut aufbereitet. Ne? Also wenn ich zu einfach, ich habe zu Fragen, das zieht sich so ein bisschen durch die letzten 10 Jahre, vor allem jetzt im Islamismus, würde ich sagen, zieht sich das durch. Also dass die radikalen Gruppierungen sehr stark auf Social Media sind. Das war tatsächlich so 2014, 15, 13 und auch früher so mit Pierre Vogel etc. der Fall. Das zieht sich jetzt ein bisschen weiter durch. Pierre Vogel gibt es immer noch, aber es sind natürlich andere Akteure dazugekommen, die sehr stark sind und die sehr gute Inhalte, also sehr gut im Sinne von gut aufbereitet und technisch sehr sauber gemachte Inhalte auf Social Media posten. Deshalb ist das eine große Herausforderung, absolut. Die Sache ist aber gleichzeitig, und das ist so ein bisschen die Frage, ob sich das verändert. Also in den letzten Jahren war immer noch schon die These und auch die Beobachtung, dass es ohne einen realweltlichen Kontakt eigentlich nicht zu so einer wirklichen Radikalisierung kommt. Also dass eine Social-Media-Radikalisierung bis zu einem gewissen Punkt schon stattfindet. Aber sagen wir mal, um diese Gewaltschwelle zu überschreiten, also die, wo es dann auch sicherheitsrelevant wird, aus so einer Sicherheitsperspektive jetzt mal gesprochen, braucht es eigentlich immer noch einen realweltlichen Kontakt irgendwie. Also das heißt einen direkten Kontakt über, das kann dann wahrscheinlich auch über Telefon oder so sein, ne? Oder tatsächlich auch wirklich offline. Ich weiß nicht, ob das sich nicht verändert hat. Also da muss ich jetzt tatsächlich auch sagen, da habe ich jetzt die ganz aktuelle Forschung dazu, habe ich jetzt nicht ganz auf dem Schirm, aber meine These wäre, dass der Weg dahin eher bereitet wird zu sagen, naja, es wird wahrscheinlich immer weniger notwendig, dass es realweltliche Kontakte gibt. Ja. Hm. Das macht es dann noch schwieriger im Endeffekt.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass es bestimmt auch nochmal sich teilweise von Extremismus Form zu Form, sage ich mal, unterscheidet. Also ich sag mal das beste Beispiel, letzte Folge über Incels mit Veronika Kracher. Das ist natürlich eine durchgehend digitale Subkultur, bei der die Leute ja auch nur durchs Netz überhaupt vernetzt werden. Also was in der analogen Welt ja auch so gar nicht stattfinden würde, dass man sich in diesem Rahmen zusammenfinden könnte, weil es natürlich auch sehr wenige gibt und die natürlich ausschließlich durch diese Foren radikalisiert werden. Von daher gibt es bestimmt auch nochmal Unterscheidungen von Form zu Form.
Ja, absolut, stimmt. Da gebe ich Ihnen recht. Ja, das Insta ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür auch, ja.
Social Media ist eine Strategie, sage ich mal, sich da zu präsentieren, die eigene Ideologie zu präsentieren, natürlich aber auch bestimmt zum Teil nicht so extremistisch zu wirken, sondern auch als Einstieg zu wirken bestimmt. Was gibt es sonst noch für Strategien, ob jetzt auf sozialen Medien oder in der analogen Welt oder wie auch immer, von extremistischen Gruppierungen, um Leute zu rekrutieren?
Grundsätzlich ist die Idee von extremistischen Gruppierungen oder grundsätzlich von, ich glaube, da kann man sogar auch aktivistische Gruppierungen mit reinnehmen. Also mit Aktivismus meine ich jetzt Gruppen sozusagen, die sich, das ist manchmal die Unterscheidung, die gemacht wird, da bin ich jetzt vorhin gar nicht drauf eingegangen, im Kontext Radikalisierung, so eine Art, diese Innovationsfunktion von Radikalisierung, die wir besprochen haben, wird dann ganz oft eben auch als Aktivismus beschrieben. Also zu sagen, okay, wir haben Gruppierungen, die sich eben aktivistisch für was einsetzen. Und im Kern geht es ja bei beidem um erstmal so eine Art Missstand, um Ungerechtigkeit, die irgendwie aufgezeigt wird. Das heißt, ich brauche irgendeinen Ansatzpunkt bei den Personen. Und das ist eigentlich die Hauptstrategie von radikalisierenden Akteuren und auch von aktivistischen Akteuren, irgendwie auf Missstand aufmerksam zu machen, der an vielen Stellen auch real existiert. Das ist so ein bisschen der Punkt. Also an vielen Stellen radikalisieren sich Menschen auf Grundlage von Dingen, die tatsächlich Missstände sind. Also Diskriminierungserfahrungen, Schwierigkeiten, das eigene Leben auf die Reihe zu kriegen, sage ich mal ganz platt. Und das sind wirklich Probleme, die existieren. Das ist gleichzeitig auch eine Chance, wenn man da wirklich ansetzen kann. Also das heißt, für die Präventionsarbeit und auch für die Ausstiegsarbeit, da ist es relativ klar der Fall, also gerade wenn wir auf die Ausstiegsarbeit gucken, also die Arbeit, die gemacht wird, wenn Leute aus der Szene aussteigen wollen zum Beispiel, dann ist es bei wirklich dem allergrößten Großteil der Menschen geht es da um einfach wirklich Alltagsprobleme, die sie nicht in den Griff bekommen haben. Und dann ist eben diese Gruppierung da und bietet ein Feindbild, um dieses Problem auf eine andere Gruppe abzuwälzen. Also im Rechtsextremismus zum Beispiel auf Personen, die nach Deutschland kommen, also auf Geflüchtete zum Beispiel, auf vermeintlich nicht deutsche Personen. Und dann schaffe ich es sozusagen, dass den Fokus von mir selber auf andere zu lenken. Dann bin ich nicht selber an meinem Schuld. Also Schuld ist immer ein großes Wort, aber ich habe nicht die Verantwortung für meine Lage sozusagen, sondern die haben eben andere. Also Migranten, Migrantinnen, also jetzt im Rechtsextremismus zum Beispiel, das Gleiche im Islamismus auch. Und das ist natürlich eine große Strategie, aber die ist jetzt nicht unabhängig von Social Media, die funktioniert natürlich auf Social Media auch. Also offline muss man jetzt zum Beispiel im Islamismus ganz klar sagen, so die Radikalisierung in Moscheen beispielsweise, die man so in den 2010er Jahren noch hatte und davor auch, wo wir wirklich dann in Moscheen radikalisiert wurde, das ist schon lange Zeit nicht mehr der Fall, beziehungsweise das ist zu vernachlässigen, aber einfach auch, weil die Sicherheitsbehörden da sehr, sehr gut hingucken. Also sie haben einfach auch sozusagen wie alle in dem Kontext mussten wir alle lernen und da ist Verfassungsschutz, Polizei sehr stark unterwegs. Und deshalb läuft eben einfach immer noch viel über Social Media und aber, würde ich sagen, jetzt im Kontext Islamismus sind es vor allem diese Bewegung wie Muslim Interaktiv, die viele Leute auf die Straße bringen und dann so ein Gemeinschaftsgefühl schaffen. Das wäre, glaube ich, die Strategie. Das gleiche auch im Rechtsextremismus, also Missstände, vermeintliche Missstände, die dann aufklären und dann vermeintliche Lösungsstrategien zu bieten. Genau. Das ist vielleicht noch ein Punkt zur Strategie, sind sogenannte dysfunktionale Lösungsstrategien. Also das heißt, wenn eine Gruppierung versucht, ich mache es mal an einem konkreten Beispiel fest, in den 2000er Jahren die sogenannte Lease-Kampagne vom Verein Die Wahre Religion, die haben Korane verteilt in den Fußgängerzonen. Und das Ziel war, damit die Islamfeindlichkeit zu bekämpfen. Also das war das vermeintliche Ziel. Das heißt, im Nachhinein kam aber raus, dass diese Gruppierung tatsächlich im Hinterzimmer sehr stark vielleicht nicht unbedingt für den IS geworben hat, aber sie hat auf jeden Fall radikalisiert. Und einige von denen, ich glaube 30% oder so, sind derjenigen, die dann tatsächlich im Endeffekt zum sogenannten IS ausgereist sind, wurden auch über diese wahre Religion radikalisiert. Und was diese Gruppierung gemacht hat, ist zu sagen, sie haben Leute rekrutiert und sagen, ja, hey, wie du als Moslem, du erlebst doch auch Anfeindungen und so und willst du da nicht was gegen machen? Und dann wollten viele eben was dagegen machen, verständlicherweise. Und dann haben sie gesagt, hier stell dich doch in die Fußgängerzone und drück den Leuten Koran in die Hand, damit zeigst du, dass wir gar nicht so schlimm sind, dass wir eigentlich doch ganz nette Menschen sind. Von der Idee her klingt es nachvollziehbar, weil man sichtbar wird und so als Musliminnen und Muslime. Aber das funktioniert natürlich nicht, weil an den Fußgängerzonen, an diesen Ständen ja nicht die Leute stehen bleiben, die dann sagen, ah ja, stimmt, ihr seid ja ganz nett, sondern da bleiben halt die Leute stehen, die halt dann islamfeindliche Hasstiraden loslassen. So. Und das wusste die Gruppierung natürlich auch und hat das dann für sich instrumentalisiert und hat dann eben den Leuten gesagt, naja, hey, jetzt hast du schon irgendwie 2-3 Tage, hast du jetzt verbracht in der Fußgängerzone oder 2-3 Monate, ist ja egal. Aber so richtig verändern tut sich doch nichts, oder? Und dann sagst du, ja stimmt, ich werde die ganze Zeit angefeindet. Irgendwie habe ich das Gefühl, je mehr Koran ich verteile, desto schlimmer wird's. Und dann ist halt sagt die Gruppierung, ja krass, okay, dann müssten wir vielleicht mal zur nächsten Stufe übergehen. Das heißt, ich biete den Personen Lösungsstrategien an, von denen ich schon von vornherein weiß, dass sie nicht funktionieren, um dann immer radikalere Strategien zu fahren. Und das wird als in der Forschung als dysfunktionale Lösungsstrategien bezeichnet, die einfach für sie sozusagen im Sinne der extremistischen Gruppierung gewinnbringend eingesetzt werden.
Ja, ich glaube daran, an den Beispielen, was Sie jetzt nochmal durchexerziert haben, lässt sich auch nochmal ganz gut nachvollziehen, wie Sie das mit der Ambiguitätstoleranz am Anfang meinten. Also das ist ja ein gutes Beispiel dafür, dass die Leute quasi auch, dass da so ein bisschen die Kompetenz fehlt, die Komplexität der Gesellschaft zu verstehen und von Demokratie, dass Demokratie auch ein Prozess ist, dass es dauert, dass es sehr wohl noch Ungerechtigkeiten, Diskriminierung gibt und dass man sich aber innerhalb des demokratischen Systems dafür einsetzen kann und dass das natürlich auch dauert unter Umständen. Aber stattdessen eben, wenn man die Ambiguitätstoleranz fehlt, dass die Leute sich dann eben auf anderen Wegen versuchen, Abhilfe zu schaffen. Ne? Okay, ich würde dann nochmal zurückkommen. Sie haben ja ein bisschen vorher schon darüber gesprochen mit den Folgen von Radikalisierung auch. Da haben Sie ja diese Metapher nochmal angesprochen mit den Brücken quasi, die erhalten werden sollen, die aber in der Tendenz bei Radikalisierung mehr und mehr immer abbrechen oder zusammenbrechen. Welche Folgen gibt es sonst noch direkt, vielleicht auch für das Individuum, für das soziale Miteinander bei Radikalisierung? Genau, welche Folgen gibt es da noch?
Genau, fürs Individuum natürlich, also soziale Isolation, das haben wir besprochen. Dann gibt es erhöhten Stress, sage ich mal, also erhöhten psychischen Stress, der daraus resultiert, dass die Person, die sich in so einem Radikalisierungsprozess befindet, natürlich von der Gruppe dazu angehalten wird, immer mehr, also die Problemwahrnehmung zu schärfen. Also es gibt ein ganz schönes Modell von dem Kollegen Daniel Köhler, der hat das als Depluralisierung bezeichnet. Das ist ein sehr simples Modell. Es sind einfach zwei Pfeile. Der eine Pfeil, also sozusagen wie so ein Kreuz, wenn man so will, das auf dem, nee, es ist nicht der richtige, also von links unten nach rechts oben ein Pfeil und einer von links oben nach rechts unten. Und die Idee ist einfach nur, dass wenn ich sozusagen in einem Radikalisierungsprozess stecke, dann nimmt die Problemwahrnehmung ständig zu, weil die Gruppe mir, ne, mit der ich kommuniziere, sei es über Social Media, sei es irgendwie, ich sitze irgendwo rum und diskutiere mit denen, dass die in dieser Gruppe die wahrgenommenen Probleme immer stärker werden, weil sie sich gegenseitig verstärken. Also klassische Filterblase eigentlich, wenn man so will, ne? Also das heißt, dass man da immer in seinem eigenen Saft schwimmt und dadurch werden die Probleme immer größer und immer mehr. Gleichzeitig aber nehmen auch die Lösungsmöglichkeiten oder die Handlungsstrategien, die ich habe, um damit umzugehen, ab. Also das heißt, ich habe auf gut Deutsch gesagt plötzlich einen Arsch voll Probleme, aber keine Möglichkeiten mehr, damit umzugehen. Und diese Probleme sind natürlich nicht erstmal per se jetzt Probleme, die mich als Person betreffen. Also ne, in der Regel nicht sowas wie Arbeitslosigkeit oder Krankheit oder so, sondern das sind natürlich eher gesellschaftlich große Probleme, also Verschwörungstheorien, antisemitische Verschwörungstheorien, im Incel-Kontext Antifeminismus gepaart mit Verschwörungstheorien, dann im Kontext Islamismus eine vermeintliche Verschwörung des Westens gegen die muslimischen Staaten oder Länder. Das sind alles Dinge, die mir dann näher gebracht werden und die dann dazu führen, dass ich all diese Probleme plötzlich auch wahrnehme und dann eigentlich wie in so einem Rabbit Hole sozusagen nur noch in Richtung Erdkern mich buddel sozusagen. Und das erhöht das Stresslevel halt enorm, weil ich überall und nur noch Probleme und Herausforderungen, um es positiv auszudrücken, naja, Probleme wahrscheinlich sehe, aber eben keine Möglichkeit habe, damit umzugehen, weil sie jenseits meines persönlichen Einflussbereiches liegen. Das wäre sozusagen der zweite große Punkt, glaube ich. Soziale Isolation, erhöhter Stress auf jeden Fall. Genau, und das sind also zwei Bereiche. Und aus diesem erhöhten Stress resultiert natürlich dann auch noch mal vielleicht andere, also Freundschaften, die vielleicht kaputt gehen. Aber das hängt natürlich dann alles wieder in der sozialen Isolation mit oder damit zusammen.
Ja. Und auf gesellschaftlicher Ebene, welche Herausforderungen bringt Radikalisierung für die Gesellschaft, vielleicht auch für Sicherheitsbehörden? Ja. Womit ist man da konfrontiert?
Genau, also Sicherheitsbehörden, glaube ich, ist relativ offensichtlich. Also dass natürlich der gewaltbereite Kontext oder das gewaltbereite Spektrum der jeweiligen Phänomenbereiche, also Extremismen, sei es Islamismus, Rechtsextremismus und dem Kontext auch natürlich auch Linksextremismus, dass die natürlich ein Problem sind, also ganz klar. Jetzt im Kontext Rechtsextremismus muss man natürlich auch nochmal zwei Punkte, glaube ich, differenzieren. Der eine Punkt ist, dass wir auf der einen Seite natürlich vor allem marginalisierte Gruppen in Deutschland haben, die natürlich jetzt, also was heißt natürlich, aber die extrem große Angst vor Rechtsextremismus haben. Verständlicherweise, weil auch eben der Anteil der gewaltbereiten Personen weiter zunimmt. Und da ist relativ offensichtlich, dass auch hier die Gefahr für die Gesellschaft von Seiten des Rechtsextremismus viel, viel größer ist als von allen anderen Extremismen. Ich glaube, da würde ich mich auch festlegen an der Stelle. Im Islamismus spricht man immer von so einer abstrakten Gefährdungslage. Und natürlich kann da was passieren, das ist gar nicht der Punkt, aber die Gesamtgefährdung ist auch für unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen im Rechtsextremismus eine ganz andere. Und der zweite Punkt ist aber, dass, und das glaube ich wird ganz oft noch, also ist mein Eindruck in Gesprächen auch noch ein bisschen unterschätzt ist, dass auch Personen, die jetzt nicht, also ich nehme jetzt mal mich zum Beispiel, der keiner, also ich bin männlich und weiß, ich gehöre keiner marginalisierten Gruppe an. Genau, und da, dass da auch aber diese Gruppierung schon auch Bedenken haben sollten. Also zu sagen, naja, ich habe nicht nur sozusagen aus Demokratieperspektive und aus einer Werteperspektive Bedenken oder Angst vor dem Rechtsextremismus, sondern eben auch, weil diese Gruppierungen auch vor mir nicht Halt machen werden. Also ich will mich nicht, ganz wichtig, nicht auf eine Stufe stellen mit Personen, die wirklich direkt von Rechtsextremismus betroffen sind. Aber ich glaube, das geht uns alle. Das geht uns alle an. Das ist der wichtigste Punkt. Und für die Demokratie stellt es deshalb tatsächlich eine große Gefahr dar. Also allein auf der, weil es eben Extremismus per Definition ist. Das ist, glaube ich, das eine, haben wir ja vorhin schon besprochen. Und das andere ist, es gibt in der Forschung zu sozialem, gesellschaftlichem Zusammenhalt. Da bin ich jetzt nicht so richtig drin. Die ist sehr komplex. Da gibt es ein eigenes Forschungszentrum zu, die versuchen zu messen, und das, glaube ich, gelingt denen auch ganz gut, wie gut der Zusammenhalt in Deutschland gesellschaftlich ist. Und da merkt man eben, und die Forschung unterscheidet zwischen zwei Formen von Polarisierung, also Polarisierung im Sinne von, man driftet auseinander. Und einmal ist das die inhaltliche Polarisierung und die affektive Polarisierung. Und die inhaltliche Polarisierung ist tatsächlich insofern unproblematisch, weil sie zu einem demokratischen Diskurs gehört. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt uns beide hier nehmen, wir beide könnten inhaltlich sehr stark polarisiert sein. Also wir könnten zwei komplett unterschiedliche Meinungen zu einem Thema vertreten. Und das wäre kein Problem, solange wir nicht affektiv polarisiert sind. Also solange ich nicht sage, mit Tegtemeier rede ich aus Prinzip erstmal nicht. So, weil der so ist, wie er ist. Keine Ahnung, irgendein Merkmal. Und solange wir inhaltlich polarisiert sind, ist das insofern kein Problem, wenn man im Gespräch bleibt, gewissermaßen. Weil dadurch lebt Demokratie. Kompromissfindung und so, das ist vollkommen klar. Affektive Polarisierung ist das Problem. Und das sehen wir tatsächlich, glaube ich, in der Parteienlandschaft relativ stark, dass wir dass Personen oder dass andere Parteien zum Beispiel einfach abgewertet werden, einfach weil sie eine gewisse Farbe haben, sage ich mal ganz platt. Also, ne? So. Und einfach weil sie per se grün sind oder so. Und das ist halt, also das ist, da steckt dann so viel dahinter an Ablehnung. Und das hat mit so einer inhaltlichen Auseinandersetzung gar nichts zu tun. Ne? Also wenn zum Beispiel, ich lasse das Parteipolitik mal raus, aber das ist so die Idee dahinter. Und deshalb ist es eine sehr, sehr große Gefahr für die Gesellschaft. Da gibt es zum Beispiel auch, um den Zuhörerinnen dann nochmal einen Lesetipp an die Hand zu geben, Triggerpunkte heißt der das Buch. Jetzt müssen Sie mir kurz auf die Sprünge helfen, sonst entfällt mir der Name vom Kollegen nicht ein.
Steffen Mau.
Ah, danke, genau. Steffen Mau, vielen Dank. Lohnt sich zu lesen, weil er das da tatsächlich nochmal aufmacht, wie sozusagen sich an so Triggerpunkten, also an Triggerthemen in der Regel, so, er nennt es dann Konfliktarenen aufmachen, und zu was das dann am Ende führt. Und sein, also wenn ich ihn aber richtig verstehe, ist sein Fazit gar nicht so ultra dunkel und nicht so düster, ne, sondern es ist schon auch eher noch, macht noch ein bisschen Hoffnung auf jeden Fall, das ist deshalb auch gut zu lesen. Aber das beschreibt es eigentlich ganz gut. Und da würde ich sagen, ist die Hauptgefahr für die Demokratie und für die Gesellschaft als solche ganz gut beschrieben, im Großen und Ganzen. Genau.
Jetzt haben Sie auch schon ein bisschen darüber gesprochen, was können wir tun, um dem was entgegenzusetzen. Also eins, was jetzt bei mir durchgeklungen ist, ist so ein bisschen dieses im Gespräch bleiben mit den Leuten, ne? Die Brücken nicht abreißen. Das hat mich auch nochmal so ein bisschen erinnert an die Folge mit Michael Butter, die wir zu Verschwörungstheorien hatten, wo er auch gesagt hat, es war ja oft so, es gab gar nicht so einen großen Anstieg, wie man glaubte, an Verschwörungstheorien, sondern es war so, dass es oftmals das mehr zum Vorschein gebracht hat. Und dieses zum Vorschein bringen hat ja bei vielen dann die Reaktion hervorgerufen, dass man die Beziehungen abbricht, dass man den Kontakt einstellt. Es gab viele Freundschaften, die verloren gegangen sind. Es gab Probleme in der Familie. Das heißt, das wäre ja dementsprechend genau der falsche, manchmal vielleicht nachvollziehbare, wenn es immer Konflikte gibt, der nachvollziehbare Weg, aber natürlich der falsch im Sinne der Radikalisierung. Soll also heißen, wenn man dem etwas entgegensetzen will, muss man eigentlich im Gespräch bleiben, so habe ich es verstanden. Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten, dass wir im Privaten, aber auch als Gesellschaft gegen große Radikalisierungsverläufe dem etwas entgegensetzen können?
Ja, das ist eine gute Frage. Ist ja einer also meiner Schwerpunkte, also gerade so Prävention und Deradikalisierung, dann beschäftigt mich ja schon viel. Und im Kern ist es, also das muss man glaube ich auch sagen, ist jetzt auch keine Raketentechnik, ne? Also das heißt, das kann man schon alles, glaube ich, ganz gut machen. Die Frage ist so ein bisschen, welche Ansätze funktionieren und wo ist es vielleicht schwierig. Und ganz kurz die Vorüberlegung, also die in der Präventionsarbeit, also die Arbeit sozusagen, um zu verhindern, dass sich Menschen radikalisieren, ist in Deutschland wirklich umfangreich gefördert, also mit weiten also mit viel Geld, das da drin steckt. Genau, es war jetzt in den letzten Jahren oder letzten zwei Jahren immer wieder das Problem mit der Perspektive, also weil die Koalition nicht stabil war und so, und dann gab es da Probleme, aber im Kern steckt da schon sehr viel Geld drin und sehr gute, umfangreiche Projekte. Und die Frage ist so ein bisschen, was funktioniert gut und was funktioniert nicht so gut vielleicht. Das ist halt total schwierig zu sagen. Also ich mache auch viel Evaluationsforschung, das heißt zu gucken, wie funktioniert was und so. Und dann spricht man von Wirkungsforschung, also wir gucken, wie wirkt das Ganze. Und in der Prävention ist es insofern schwierig zu messen, weil sie aus forschungsethischen Gründen ja nicht irgendwie eine Gruppe nehmen können und sagen, so, die kriegen jetzt die Präventionsmaßnahmen und die andere Gruppe, Vergleichsgruppe, kriegt die nicht. Und dann gucken wir zwei Jahre später, wie viel haben sich in der einen Gruppe zum Islamismus hingewandt, sozusagen. Also das ist nicht forschungsethisch, können wir das nicht machen. Auch richtig so. Das heißt, wie können wir messen, was gut ist und was funktioniert? Und das ist so ein bisschen die Herausforderung. Und im Kern ist es, glaube ich, so, dass wenn wir uns die Faktoren anschauen, also was haben wir darüber gesprochen, dann sind es ganz viele Dinge, die zum Beispiel in den Regelstrukturen, und mit Regelstrukturen ist soziale Arbeit gemeint, ist schulsoziale Arbeit gemeint, da ist grundsätzlich Kinder- und Jugendarbeit gemeint, da ist auch der schulische Kontext im Großen und Ganzen mit dabei, die da schon geleistet wird. Also tatsächlich Möglichkeiten der Zugehörigkeit, Identität zu schaffen, irgendwie Räume zu schaffen, in denen auch Sorgen geäußert werden können und so weiter. Das ist natürlich eine sehr frühe Form von Prävention, sage ich mal. Wir sprechen da von Primärprävention. Das heißt, Prävention, die sich irgendwie an alle richtet und so eine Art Grundkompetenzen vermittelt oder so. Genau. Das ist eine wichtige Form von Prävention. Und da gibt es aber eine große Diskussion. Ich will da gar nicht zu sehr drauf eingehen jetzt, weil das ein bisschen Nerd-Talk ist. Aber die Sache ist, dass es da halt diese Problematik ist, zu sagen, na ja, wenn wir sozusagen die Regelstrukturen so rein präventiv arbeiten, also wenn wir alles nur noch darauf ausrichten, Radikalisierung zu verhindern, dann geht auch gleichzeitig ganz viel verloren an irgendwie fördernden Inhalten, einfach mal Dinge zu machen, einfach um sie zu machen. Und das ist so ein bisschen das Problem, was wir teilweise haben. Das muss man ganz offen ansprechen aus meiner Sicht. Mhm. Bei den Projekten, dass teilweise eben auch in den letzten Jahren, jetzt aktuell weiß ich es noch nicht, weil ich noch nicht Einblick in alle Projekte, die gefördert sind, hatte oder mir noch nicht besorgt habe einfach. Also liegt wahrscheinlich eher an mir. Dass eben auch Projekte gefördert oder umgesetzt wurden, die eigentlich ja klassische Migrationssozialarbeit sind zum Beispiel. Also die gar nicht spezifisch jetzt irgendwie Radikalisierung verhindern wollen, sondern eben sagen, ja, wir machen wie Arbeitsorientierung, wie heißt das, Berufsorientierung mit migrantischen Jugendlichen oder so und schreiben da halt Radikalisierungsprävention drauf. Und das ist ein Problem. Also das geht halt, das aus meiner Sicht darf das so nicht sein, weil es natürlich, also weil es erstmal stigmatisiert, das ist auch ein großes Problem von Prävention, ne? Kann man sich überlegen. Also ich habe eine gewisse Zielgruppe und dem gebe ich jetzt ein Präventionsangebot und damit insinuiere ich ja, dass diese Gruppe sich wahrscheinlich vielleicht irgendwann radikalisieren könnte oder einzelne Personen daraus. Und das ist schon einfach nicht so optimal, sag ich mal. Und deshalb muss man da so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl rangehen. Das ist eine große Diskussion. Jetzt, wenn sie jemand anders eingeladen hätten, das gehört auch zur Wahrheit, der hätte ihnen vielleicht was anderes gesagt. Also das ist auch eine große Diskussion jetzt in der Forschung. Auch das gehört dazu, dass es da andere Positionen gibt, die jetzt sagen würden, nee, wir brauchen viel mehr universelle Prävention oder primäre Prävention, die sich irgendwie an alle richtet. Da bin ich anderer Meinung, aber diese Position gibt's natürlich auch. Deradikalisierung wäre noch ein Fall, ne? Ich würde sagen, im Bereich Deradikalisierung sieht es ein bisschen klarer aus. Da sind wir in Deutschland sehr gut aufgestellt. Überall gibt es natürlich Entwicklungspotenzial, aber wir haben in jedem Bundesland gibt es Ausstiegsprogramme, die sich an rechtsextremistische, also an Personen, die aus der Rechtsextremismus-Szene aussteigen wollen, aus dem Islamismus. Jetzt in Baden-Württemberg, da weiß ich es jetzt sehr genau, weil ich gerade die Evaluation durchführe des Programms. Die haben dann auch Ausstieg für den Linksextremismus und für den auslandsbezogenen Extremismus. Also das wäre dann zum Beispiel türkischer Rechtsextremismus oder PKK-Anhänger beispielsweise. Oder ehemalige, also mit Anhänger der ehemaligen PKK. Und genau, das funktioniert tatsächlich relativ gut. Da gibt es, die Forschung ist dazu relativ gut, die Praxis ist weit entwickelt und die arbeiten dann eben mit zu unterschiedlichen Beratungsmethoden, zum Beispiel systemischer Beratung oder ähnliches, um Personen dabei zu unterstützen, auszusteigen. Genau, deshalb würde ich sagen, also für alle, die zuhören, die Zuhörerinnen, die jetzt sich mit dem Thema erstmal beschäftigen, wir sind in Deutschland wirklich gut aufgestellt, was das angeht. Das wird aus meiner Sicht so ein bisschen zu selten gesagt, weil ja, ganz oft dann doch gesagt, da gibt es noch Defizite und da bin ich ja auch immer vorne mit dabei. Aber Deutschland ist da wirklich stark unterwegs. Also sowohl was Fördermittel angeht, als auch die Programme, die umgesetzt werden. Und ne, ich meckere da auch gerne rum und sage, das ist nicht so optimal und so. Aber wir haben ne sehr weites Wissen aufgebaut, über Jahre hinweg. Die Zivilgesellschaft ist sehr breit gefördert. Mittlerweile auch, und das ist auch vielleicht ein wichtiger Punkt, arbeitet zum Beispiel auch die Zivilgesellschaft mit staatlichen Akteuren, also vor allem mit den Sicherheitsbehörden, also zum Beispiel mit der Polizei und so, sehr gut zusammen, um da so einen guten Informationsaustausch ist immer so ein bisschen schwierig, aber einen guten Zusammenarbeit zu erreichen. Und das ist, glaube ich, einfach auch mal wichtig zu erwähnen, dass wir da auch gut aufgestellt sind. Und viele, und das letzter Punkt dazu, tatsächlich auch viele andere Staaten, also ich weiß es jetzt zum Beispiel aus Kanada oder auch aus den USA, gucken tatsächlich auch sehr stark nach Deutschland, einfach weil hier diese zivilgesellschaftliche Perspektive sehr stark ist und der Staat sich wirklich sehr weit, also sehr umfassend engagiert in dem Bereich. Das ist in anderen Staaten überhaupt nicht der Fall. Das muss man, glaube ich, an der Stelle auch mal, also es ist wichtig, das auch mal zu erwähnen, ja.
Ja, dann vielleicht noch abschließend nochmal eine Nachfrage dazu. Wie ist es auch mit Bildung und Aufklärung? Welche Rolle spielt das auch bei der Radikalisierungsprävention?
Ja, Bildung ist ja also es gibt die lange Debatte, die sich jetzt so ein bisschen in den letzten Jahren zum Glück abgekühlt hat. Oder es gab, also ich sag mal, es gab so vor 10 Jahren ungefähr immer eine große Debatte, so soziale Arbeit, ich nenne es mal einfach mal versus, auch jetzt mit Anführungsstrichen, politische Bildung. Und die Idee dahinter war immer zu sagen, na ja, politische Bildung steht eher für diese Aufklärung, für den klassischen Bildungs- oder für den eher so für Wissensvermittlungsidee, während soziale Arbeit so ein bisschen dafür steht, so das Leben auf die Reihe zu kriegen, sage ich mal. Und vielleicht auch eher so für den Teil der emotionalen Arbeit stand. Und da gab es ganz lange Diskussionen, wie wäre es wofür mehr zuständig oder wo ist der Platz, wessen Platz. Da kann man, ich glaube auch, dass diese Diskussion noch nicht so ganz abschließend geklärt ist. Mittlerweile ist es aber tatsächlich ganz klar, es ist ein Miteinander. Also beide Positionen sind wichtig. Also wir müssen sowohl bilden und aufklären über gewisse Dinge, aber wir dürfen auch den, und das ist ganz wichtig, den emotionalen Teil, sage ich mal, nicht außen vor lassen. Und ganz, also ganz lange wurde in der politischen Bildung, so war zumindest mein Eindruck, wurden auch Emotionen ausgeklammert, weil wir gesagt haben, nee, wir dürfen ja nicht, also Überwältigungsverbot in der politischen Bildung ist ja auch sehr, sehr wichtig. Aber gleichzeitig muss man trotzdem irgendwie auf Emotionen eingehen. Und dass der Impuls kam, wenn ich das zumindest für die Radikalisierungsprävention so sagen kann, ich glaube eher noch aus der sozialen Arbeit. Und der Punkt ist, es gibt da, glaube ich, das ist auch aus meiner Sicht, wenn ich das richtig wahrnehme, noch nicht so ganz abschließend geklärt, welche Rolle jetzt wirklich Bildung im Kontext der Radikalisierung spielt. Also nehmen wir zum Beispiel die AfD. Die AfD war ja am Anfang tatsächlich die Partei mit den zumindest formal höchstens Bildungsabschlüssen, also mit der formalen Bildung, also das heißt höchste Professorenquote, ich glaube höchste Quote an promovierten Personen etc. Das hat sich ja mittlerweile total gewandelt. Also das heißt, die AfD hat diese Person gar nicht mehr. Jetzt ist eine Frage, haben sich die Leute wahrscheinlich, würde ich sagen, abgewandt, weil eben die Partei sich so stark radikalisiert hat. Und jetzt ist die Frage, zeugt das eher davon, dass Bildung eben doch ein protektiver Faktor ist? Also irgendwie dazu führt, dass ich mich diesen Gruppen nicht anschließe. Das vermag ich jetzt nicht so richtig zu sagen. Da wissen andere, glaube ich, noch mal ein bisschen besser Bescheid in der Bildungsforschung. Aber die Sache ist, würde ich sagen, Bildung und Aufklärung ist wichtig, aber wenn wir vor allem auf den Ort gucken, wo das stattfindet, also die Schule, dann wird es dort nicht funktionieren, einfach das in einem Rahmen von Politikunterricht oder so einfach in Form von Bildung zu besprechen. Da müssen wirklich so interaktive Workshop-Formate, die dann auch irgendwie auf Emotionen und Ängste eingehen, weil Radikalisierung eben vor allem emotional stattfindet und nicht auf so einer pragmatischen Faktenebene. Das darf man, glaube ich, nie vergessen. Wissen kann helfen, aber am Ende ist es Gefühl. Also, und auf dieses Gefühl muss Bildung reagieren, auf jeden Fall. Und es steckt im Bildungsbegriff ja auch drin, das darf man auch nicht vergessen. Also Bildung ist ja nicht reine Wissensvermittlung oder Wissensaneignung, sondern Bildung bedeutet ja wirklich auch emotionales Weiterkommen, emotionale Auseinandersetzung. Von daher, um Ihre Frage zu beantworten, um im eigentlichen sozusagen Bildungssinne, sagen wir mal im Humboldtschen Bildungssinne, würde sich das überhaupt nicht, also könnte man Emotionen und Bildung sehr gut zusammenbringen und das wird es, glaube ich, auch an vielen Stellen wird das schon gemacht, auch in den Schulen, aber es steckt natürlich viel in den Curricula, steckt das teilweise eben noch nicht drin, um jetzt nur auf die Schule zu gucken. Deshalb, glaube ich, ist Bildung und Aufklärung immer noch sehr wichtig, ja.
Super, Herr Ostwald, dann danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und danke für das ausführliche Interview und die vielen Eindrücke.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
An alle Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn euch der Podcast und ganz konkret auch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr eine positive Bewertung oder ein Abonnement da lasst. Empfehlt uns gerne weiter an Freunde, Familie, KommilitonInnen, KollegInnen oder jede andere Person eurer Wahl. Wenn ihr den Podcast gerne finanziell unterstützen wollt, dann freue ich mich auch über eine Spende. Dazu gebt ihr einfach in euren Browser paypal.me/die-neue-ungewissheit. Alles zusammengeschrieben, Groß- und Kleinschreibung sind egal. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.